Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Am 6. Februar 1956 lud der RIAS seine Hörerinnen und Hörer zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Weg in die Vielfalt hieß eine Sendung von Friedrich Luft, die damals Höhepunkte aus dem Literatur- und Musikprogramm der unmittelbaren Nachkriegsjahre wiederholte. Herauskam, wie so oft im RIAS, eine Mischung aus Unterhaltung und Wissen, unter anderem mit Texten von Kafka und Hemingway sowie mit Musik von Alban Berg. Viel Vergnügen.
Unser Weg in die Vielfalt der Literatur führte uns bis in die Antike, ja, bis ins Alte Testament. Eine Zeit lang brachten wir täglich Werke der Weltliteratur. Aus einem sorgsam aufgestellten Geburtstagskalender wurde jeweils der Autor bestimmt, dem die Tagessendung gewidmet war. Allzu lang war auch der Dichter Franz Kafka verfemt. Franz Stein las kleine Stücke Anfang 1949 im Zehlendorfer Waldhaus und bald darauf auch bei uns. Das Band blieb erhalten. Hören Sie eine kaiserliche Botschaft.
Der Kaiser, so heißt es, hat dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertan, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten. Gerade dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den Boten hat er beim Bett niederknien lassen und ihm die Botschaft ins Ohr zugeflüstert. So sehr war ihm an ihr gelegen, dass er sich sie noch ins Ohr widersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes. Alle hindernden Wände werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs. Vor allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht. Ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann. Einmal diesen, einmal den anderen Arm vorstreckend, schafft er sich Bahn durch die Menge. Findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist. Er kommt auch leicht vorwärts wie kein anderer. Aber die Menge ist so groß. Ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen. Und bald wohl hörtest du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an deiner Tür. Aber stattdessen, wie nutzlos, müht er sich ab. Immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes. Niemals wird er sie überwinden. Und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen. Die Treppen hinab müsste er sich kämpfen. Und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen. Die Höfe wären zu durchmessen und nach den Höfen der zweitumschließende Palast und wieder Treppen und Höfe und wieder ein Palast und so weiter durch Jahrtausende. Und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor, aber niemals, niemals kann es geschehen. Liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet, voll ihres Bodensatzes. Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten. Du aber sitzt an deinem Fenster, und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt.
In einer dürftigen Zeit, in einer Epoche ohne Heilsgewissheit, hat Kafka es verschmäht, eine fertige und diktatorische Weltanschauung vorzutragen. Mehr als die voreilige Beruhigung bei vorgefassten Meinungen und Ideologien galt ihm das Aushalten der Spannung, das Warten auf die wahre Botschaft. Und ist nicht die Geduld, mit der wir in einer verfinsterten Welt auf die Wahrheit zu warten wissen, die einzige Garantie, dass wir ihrer teilhaftig werden können?
Mit diesen Sätzen schloss Rudolf Hartung seinen Kommentar in unserer Sendung »Franz Kafka erhält Situationen des irdischen Daseins«. 1954, dann sagte Max Brodt hier in Berlin in einer Gedenkrede,
30 Jahre nach Kafkas Tod sollte es, so möchte man meinen, möglich sein, die weltweite Wirkung dieses Dichters zu überschauen. Doch der Spannraum dieser außerordentlichen Wirkung ist immer noch im Wachsen. Essays und Bücher über Kafka strömen mir ins Haus. Und nicht nur, dass ich manchmal ihren Inhalt nicht verstehe, ich kann manchmal nicht einmal ihre Druckschrift lesen, denn es sind auch Bücher in japanischer Sprache und mit arabischen Lettern darunter. Ist so die Weiträumigkeit des Einflusses Kafkas gesichert, so steht es noch nicht ebenso um die Tiefe dieses Einflusses.
Die sichtbaren und geheimen Wirkungen Kafkas reichen unermesslich weit. Mit Goethes Novelle begannen wir 1953 unsere Sonntagabendreihe Große Erzähler. Sie führte über Stendhal und Stifter zu Hemingway, weiter dann in etwa 70 Sendungen durch viele Länder und Zeiten bis in die jetzigen Programme. Hemingway, die Erzählung Der alte Mann und das Meer, war damals deutsch erschienen. Wir brachten sie in einer dreiviertelstündigen Kurzfassung, die Geschichte des alten kubanischen Fischers.
Seit einer Stunde hatte der alte Mann schwarze Punkte vor den Augen gesehen. Und der Schweiß lief ihm salzig in die Augen und brannte in den Verletzungen über seinem Auge und auf seiner Stirn. »Ich darf mich nicht selbst im Stich lassen und mit solch einem Fisch an der Leine sterben«, sagte er. »Jetzt, wo er so wunderbar rankommt. Noch zwei oder drei Wendungen und ich werde ihn haben.« Bei der dritten Wendung sah er den Fisch zum ersten Mal. Er sah ihn zuerst als dunklen Schatten, der so lange brauchte, um unter dem Boot hindurchzukommen, dass er seine Länge kaum fassen konnte. »Nein«, sagte er, »so groß kann er nicht sein.« Aber er war so groß, und nach Beendigung dieses Kreises kam er nur 30 Yards entfernt an die Oberfläche, und der Mann sah seinen Schwanz aus dem Wasser ragen. Der alte Mann schwitzte jetzt, aber von etwas anderem als der Sonne. Bei jeder ruhigen, friedlichen Wendung, die der Fisch machte, gewann er Leine. Und er war sicher, dass er nach zwei weiteren Wendungen eine Chance haben würde, seine Harpune in ihn hineinzustoßen. Der Fisch kam jetzt ruhig und wunderschön aussehend, als er seinen Kreis beschrieb, heran, und nur sein großer Schwanz bewegte sich. Der alte Mann zog, so stark er konnte, um ihn näher heranzukriegen. Einen Augenblick lang legte sich der Fisch ein wenig auf die Seite. Dann richtete er sich auf und begann einen neuen Kreis. »Fisch«, sagte der alte Mann, »Fisch, du tötest mich, aber dazu bist du berechtigt. Niemals habe ich etwas Größeres oder Schöneres oder Ruhigeres oder Edleres gesehen als dich, Bruder. Komm nur und töte mich. Mir ist es gleich, wer wen tötet.« »Jetzt wirst du wirr im Kopf«, dachte er. »Du musst deinen klaren Kopf bewahren. Behalte einen klaren Kopf und sieh zu, dass du es wie ein Mann erträgst.« »Oder wie ein Fisch«, dachte er. »Komm, Kopf«, sagte mit einer Stimme, die er kaum hören konnte. »Komm, Kopf.« Noch zweimal geschah dasselbe bei den Schwenkungen. Er fühlte, als er den Fisch heranzwang, wie ihm schwarz vor Augen wurde. Der Fisch richtete sich wieder auf und schwamm wieder, den großen Schwanz durch die Luft schwenkend, langsam davon. »Ich versuche es noch einmal«, sprach sich der alte Mann Mut zu, obschon seine Hände jetzt zermanscht waren und er nur noch ab und zu sehen konnte. Er fasste all seinen Schmerz zusammen und was von seiner Kraft übrig war, in seinem lang dahingeschwundenen Stolz, und er setzte alles gegen den Todeskampf des Fisches. Und der Fisch drehte sich auf die Seite und schwamm ruhig, ganz dicht an dem Boot vorbei. Lang, tief, breit, silbern und violett gestreift und im Wasser ohne Ende. Der alte Mann ließ die Leine fallen und setzte seinen Fuß darauf und hob die Harpune so hoch, wie er konnte, und stieß sie mit aller Kraft in die Seite des Fisches hinein. Gerade hinter der großen Brustflosse, die hoch in der Luft bis zur Brusthöhe des Mannes stand. Er fühlte, wie das Eisen hineinging, und er lehnte sich drauf und trieb es weiter hinein, und dann stieß er mit seinem ganzen Gewicht nach. Jetzt wurde der Fisch lebendig, als er den Tod in sich spürte, und sprang hoch aus dem Wasser empor, zeigte seine ungeheure Länge und Breite und seine ganze Macht und Schönheit. Er schien über dem alten Mann dem Boot in der Luft zu hängen. Dann stürzte er krachend ins Wasser, das einen Sprühregen über den alten Mann über das ganze Boot warf. Dem alten Mann war es schwindlig und übel, und er konnte nicht recht sehen. Aber er entwirrte die Harpunenleine und ließ sie langsam durch seine wunden Hände laufen. Und als er es sehen konnte, sah er den Fisch mit seinem silbernen Bauch nach oben auf dem Rücken schwimmen. »Dass nur mein Kopf klar bleibt«, sagt er gegen das Holz des Bugs. »Ich bin ein müder alter Mann, aber ich habe diesen Fisch getötet, der mein Bruder ist. Und jetzt kommt noch die ganze Plackerei. Los, komm, Fisch!« Aber der Fisch kam nicht. Stattdessen lag er da und wälzte sich in den Wellen, und der alte Mann ruderte das Boot zu ihm heran. Als er mit ihm auf gleicher Höhe war und der Kopf des Fisches gegen den Bug lag, konnte er seine Größe einfach nicht glauben. Er verteute den Fisch am Bug, am Heck und an der mittleren Ducht. Er war so riesengroß. Es war, als ob man ein viel größeres Boot längs anseilte. Er schnitt ein Stück Leine ab und schnürte den Unterkiefer des Fisches mit seinem Schnabel zusammen, damit sein Maul sich nicht öffnen konnte und sie mit möglichst geringem Widerstand segeln würden. Dann richtete er den Mast auf, das geflickte Segel füllte sich und das Boot begann sich zu bewegen. Sie hatten gute Fahrt, und der alte Mann blickte den Fisch unaufhörlich an, um sich zu vergewissern, dass es kein Traum sei. Es verging eine Stunde, ehe ihn der erste Hai anfiel. Es war ein sehr großer Makohai. Er war wie ein Schwertfisch gebaut, bis auf seinen riesigen Rachen, der jetzt, als er schnell schwamm, festgeschlossen war. Er schwamm direkt unter der Wasseroberfläche, während seine hohe Rückenflosse ohne Schwanken das Wasser durchschnitt. Als der alte Mann ihn kommen sah, wusste er, dass dies ein Hai war, der überhaupt keine Furcht kannte und genau das tun würde, was ihm passte. Er richtete die Harpune und befestigte das Seil, während er beobachtete, wie der Hai herankam. Der Hai näherte sich schnell von Achtern, und als er den Fisch anfiel, stieß ihm der alte Mann mit aller Kraft die Harpune in den Kopf. Der Hai drehte sich seitwärts und lag kurze Zeit ruhig an der Oberfläche. Dann ging er sehr langsam unter. Er hat ihm ungefähr 40 Pfund abgefetzt, sagte der alte Mann laut. Er hat auch meine Harpune genommen, das ganze Seil, dachte er. Und jetzt blutet mein Fisch wieder. Und nun werden andere kommen. Er mochte den Fisch nicht mehr ansehen, seit er verstümmelt war. Als der Hai den Fisch anfiel, war es, als ob er selbst angefallen wurde. Aber ich habe den Hai, der meinen Fisch angefallen hat, getötet, dachte er. Und er war der größte Hai, den ich je gesehen habe. Und weiß Gott, ich habe große gesehen. Es ging zu gut, als dass es so bleiben konnte, dachte er. Jetzt wünschte ich, es wäre ein Traum gewesen. Und dass ich den Fisch nie angehakt hätte. Und dass ich allein im Bett auf den Zeitungen läge. Aber der Mensch darf nicht aufgeben, sagte er. Man kann zerstört werden, aber man darf nicht aufgeben.
Von der Freiheit des Menschen und damit von der Freiheit der Kunst gaben wir klingende Kunde, sandten die Musik aller Zeitalter, aller Stilrichtungen, aller Nationen in den Äther hinaus, stellten die ehrwürdigen Werke der Tradition neben die kühnsten Partituren der Moderne, weil wir da tun wollten, wie viel Altes im Neuen lebendig ist. Da horchte die Welt betroffen auf. Formalismus hieß ein neues Schlagwort, mit dem die Kunst in einem Teil der Welt nach bekanntem Muster gegängelt wurde. Hier entartet, dort formalistisch. Das Resultat ist das gleiche. Ein Index verbotener Musik. Das bedeutete für uns, wollten wir der Forderung der Zeit abermals gerecht werden, die neue alte Aufgabe, verbotene Musik zu senden. Wie etwa das Violinkonzert von Alban Berg. Er stand auf dem Index und musste daher zu Gehör kommen. Eben für alle die Tausende, die nur auf die Stimmen aus dem Äther hören konnten, wenn sie die Kandare des Verbots einmal vergessen wollten. Unter diesem Gesichtspunkt ist es leicht zu begreifen, dass unser Orchester zum Kongress für kulturelle Freiheit nach Paris eingeladen wurde und hier außer Werken von Schostakowitsch und Bartok auch die hochberühmte und gleichfalls gerade wieder verfemte Skytische Suite von Prokofjew in das Programm seiner Festkonzerte nahm.
Thank you.
Weg in die Vielfalt auch der Weltaspekte. Witz und Humor, Geist und gute Laune waren lange genug verboten oder zumindest reglementiert. Wer weiß noch was von Wippchen? Fragten wir am 1. November 1949 und gedachten des Bernauer Schriftstellers Julius Stettenheim. Das heißt, wir lasen die köstlichen Fantasien eines angeblichen Revolverjournalisten, der 1916 mitten im Ersten Weltkriege starb.
So mag's denn sein. Sie wollen meine Berichte herausgeben und ich weiche der Gewalt. Aber ich kann nur wiederholen, was ich zu sagen den Mut nicht hatte. Ich bin nicht zum Berichterstatter geboren. Denn meine Amme umstanden die Musen und früh schon regte sich in mir der Pegasus. Ich bin, verzeihen Sie das harte Wort, ein Dichter. Wenn andere Knaben ihre Schularbeiten spielten, floh ich der Brüder wilde rein und dichtete mich satt. Oft drohte mein Vater, mir Papier und Tinte höher zu hängen, wenn ich mir die Leier nicht aus dem Kopf schlüge. Und nur allzu häufig musste ich die ganze Schwere des Lehrers fühlen, wenn ich meine Schulhefte vollgesungen hatte. So durchlebte ich dornenvolle Kinderschuhe. Trotzdem wuchs mit meinen Jahren der Hang zur Poesie. Ich dichtete fern vom Geräusch meines Vaters, ich dichtete sogar aus dem Schlaf. Aber als ich endlich einen Buchhändler einen Band meiner Gedichte anbot, sagte er: Herr Wippchen, Sie schreiben eine gute Hand. Wollen Sie Schreiber bei mir werden? Mir fiel das Herz aus den Wolken. Ich eilte als geschmolzener Ikarus aus dem Laden. Ich hatte noch nicht zu Mittag gespeist und hatte Hunger. Das Messer stand mir auf den Hacken. Ein Ertrinkender griff ich zum Strohhalm, der mir gewissermaßen gebraten in den Mund flog. Ich sang mein Schwanenlied und wurde Journalist. Sie suchten gerade einen Berichterstatter für die im Orient ausbrechenden Unruhen. Ich stellte mich, man gewann mich, da haben Sie die Geschichte meiner Biografie.
Auch in Griechenland fanden wir dann zu guter Letzt Wippchen.
Gestern wanderte ich an leichtem Stabe jenseits der Grenze, des Gottes voll und war nur begleitet von Kranichen, deren Los dem meinen so gleich ist, in Poseidons Fichtenhain eingetreten, als ich, bis in des Waldes Mitte gekommen, angegriffen wurde. Soweit das Auge reichte. Zwei Mörder. An Verteidigung konnte ich nicht denken. Ich, der wohl die Leier, doch nie den Bogen zu spielen gelernt hat. So legte ich mich denn auf das Hilferufen. Natürlich umsonst. Ich sank schwer getroffen nieder und wurde bis auf die Neige ausgeraubt. Erst gegen Abend schlug ich die Augen empor, als ich einen Griechen, der mich am Boden liegen sah, Heureka rufen hörte. Dieser wackere Mann brachte mich wieder zu sich, indem er einen Schnaps trank und geleitete mich zurück. Er meinte zwar, dass die Kraniche die Verbrecher und wären sie noch so fein gesponnen, schon herausbringen würden. Ich antwortete, dass ich wohl die Botschaft hörte, dass mir aber alles fehle, was ich bei mir gehabt. Am anderen Morgen, ich hatte mir eben erst den Morpheus aus den Augen gerieben, betraten 20.000 Mann Griechen das türkische Gebiet. Da keine Türken zu sehen waren, drangen die Hellenen mutvoll vor, stürmten alle nicht verteidigten Höhen und besetzten alle wehrlosen Dörfer, die ihnen entgegentraten. Als ich durch ein menschenleeres Dorf kam, war ich Zeuge einer, verzeihen Sie das harte Wort, rührenden Szene. In einem Hause hörte ich ein Kind schreien. Ich trat ein und das Kind rief mir »Alpha! Alpha!« entgegen. Ich verstand es und legte es trocken. Inmitten des kriegerischen Getriebes ein Idyll.
Komik in Ehren. Besonders schön aber kann unfreiwillige Komik sein. Anfang 1952 präsentierten wir das Genie der unfreiwilligen Komik, Fräulein Friederike Kempner. Unfreiwillige Komik konstatierten wir damals auch im ostzonalen Aufbauroman. Unsere Sendung nannten wir Kampffront der Dichter in Gänsefüßchen, denn die Formel wurde auf dem Schriftstellerkongress in Ostberlin gefunden. Hier ein Pröbchen Aufbauprosa und Aufbaulyrik.
Als diese Jungen ins Werk kamen, die Burschen und die Mädchen, da habe ich nicht mehr gespürt, dass ich über 50 bin. Die kamen ja rein, haben gelacht, mich sozusagen kränzelnd am inneren Bad genommen. Und ich hab gedacht, bin ich schon ein Griesgram und Mürbegreis? Nee, hab ich mir gesagt, mit denen kannst du noch mit. Da hab ich einfach mitgelacht und schwupp, war ich ein anderer Kerl. Da stand ich da und war nicht mehr 50. ganz jung war ich. 20 bin ich wieder, ja.
So beginnt unser Tag wie ein fröhlicher Tanz. Wir sind jung und der Morgen erglüht. Hebt die Sonne am Berg sich mit leuchtendem Glanz, singt die Arbeit ihr brausendes Lied.
Ich bin Traktoristin der MAS. Einst war ich beim Bauern die Magd. Dann hab ich den Dienst aufgesagt. Ich ging in die Werkstatt und packte mit an. Mein Liebster, der nahm mich beim Ohr und sagte, nun lerne und steh deinen Mann, und schob mich auf einen Traktor.
Freiwillig? Unfreiwillig jedenfalls schweigt heute der Russe Soschenko. Was man im Westen noch von ihm liest, genießt man illegal.
Bei uns sind die öffentlichen Bäder auch nicht schlecht. Vielleicht aber doch nicht ganz so gut wie in Amerika. Allerdings waschen kann man sich auch in unseren. Nur mit der Nummernplakette ist das bei uns so eine Sache. Vorige Woche ging ich also in ein Bad. Na, ich kann doch nicht, um ein Bad zu nehmen, nach Amerika fahren. Da bekomme ich zwei Nummernplaketten aus Pappe. Eine für die Wäsche und Kleidung, eine andere für Mantel und Hut. Wohin soll aber ein nackter Mensch diese Schildchen stecken? Mit einem Wort gesagt, sie sind nirgends unterzubringen. Es ist zum Verzweifeln mit diesen... Man kann sie sich doch nicht in den Bart flechten. Also, ich habe mir an jeden Fußknöchel eine Nummernplakette gebunden. Das Gehen damit ist zwar beschwerlich, aber man muss ja im Badehaus hin und her gehen, den Wasserkübel holen und so weiter.
Auswachsen. Wo ist denn hier ein Wasserkübel frei? Ach, da wäscht sich doch so ein Kerl in drei Kübeln. Im ersten steht dieser Satan, im zweiten wäscht er seinen blöden Hirnskasten und den dritten hält er mit der linken fest. Ach, hast wohl Angst, dass ihn hier jemand klaut, was? Ach, lass doch mal los!
Hey, was still zu fremde Wasserkübel? Du kannst von mir damit gleich jetzt auf den Schädel kriegen, ein bisschen der Spaß schon vergehen.
Was? Wir leben doch nicht mehr unter einem zaristischen Regime. Hier kannst du nicht so ohne weiteres mit Kübeln um dich schlagen. Das ist doch der reinste Egoismus. Die anderen wollen sich ja auch waschen.
Verschwinde, sonst...
Zum 55. Geburtstag im August 1950 sendeten wir diesen Gruß des Frechen an den artigen Soschenko. Und bei anderer Gelegenheit?
Von Katzen hörtest du mancherlei, drum dieses dir hiermit gesaget sei. Der Katzencharakter voll zu verstehen bedarf's keines Deuters. Du hast gesehen und hast gelernt, dass gemeiniglich die Katzen genau sind wie du und wie ich. Diese normal und jene verrückt. Manche sind traurig, manche beglückt. Sich selbst zu benennen war höchstes Ziel. Du kennst ihre Tücken, sahst sie beim Spiel, ihr Heim kennst du, kennst ihren Tagesplan. Doch wie redest du nun eine Katze an?
So der englische Dichter T.S. Eliot in Old Possums Katzenbuch, das von Männern wie Kästner, Rudolf Alexander Schröder und Zugmeier übersetzt worden ist. Weg in die Vielfalt auch der Standpunkte. Georg Civier umkreist einen Proteus in Direktorengestalt mit freundlicher Ironie in der Funkerzählung Dreimal Petermann. Jung Petermann erbittet im Namen des Vaters, wie vom Hausarzt anempfohlen, einen Erholungsurlaub von 4 Tagen. Er muss sich aber belehren lassen, dass pausenlose Funktion die Grundbedingung der Schöpfung sei und anschließend andererseits auch, dass ungezügelter Tätigkeitsdrang als ein Symptom seelischer Armut angesehen werden müsse.
Was ist Bewegung, mein Freund? Ein Sinnestrog, eine Fiktion des menschlichen Hirns. Verändert der Wurm, der sich Gänge in den Apfel wühlt, wirklich seinen Standort? Vermag der Mensch, seinen Fuß zu erheben und die Erdkruste zu verlassen, der er verkettet ist? Und die Wege der Dings, ja, der Gestirne? Konzentrische Bahnen seit Jahrmillionen und in Jahrmillionen. Heißt das nicht verharren? Also halten Sie die Glieder still und nehmen Sie endlich die Finger von den Büchern, ja?
Ich kann das nicht verstehen, Herr Direktor.
Was? Was kann der Schüler Petermann nicht verstehen?
Das mit der Ruhe auf einmal.
So haben Sie nichts von der Welt begriffen. Im ewigen Schweigen ragt der Basalt der nordischen Klippen, der Gneis des Urals, der Kalkstein der Alpen zum Himmel. Kolossal Monumente des Todes und der Unbeweglichkeit. Generationen von Menschen, von Tieren, von Pflanzen schlummern in ihren Gräbern. Für immer gestorben, für immer starr. In schöner Ruhe schweigt die Nacht. In herber Stille keimt der Tag. Nur der Schüler Petermann kann seine Finger nicht ruhig halten.
Doch, Herr Direktor.
Was haben Sie denn nun schon wieder?
Viele gestorben sein, tut mir so leid, Herr Direktor.
Unsinn, Petermann, lassen Sie die Tränen weg. Der Mensch soll heiter sein. Heiterkeit ist der Urquell alles Schaffens. In Heiterkeit wandelte Goethe in Weimar. Lachend den Kranz im Haar zog Alexander der Große gen Asien. Jauchzend verkündete der große Pythagoras der Welt seinen Lehrsatz. Und nur der Schüler Petermann flennt. Lacht die Mutter nicht ihr Kind an und spiegelt das Kinderauge nicht ihr Lachen zurück. Geht man nicht heiter zum Dings zumal, ja? Na und der Trunk? Der Trunk soll man ihn grämlich genießen. Na lacht nicht die Blüte im Lenz, sind die Ehrenfelder des Sommers nicht wogende Meere der Lust und des Herbstes Brokat. Und gleist und glitzert der Winter nicht noch mit Schneekristallen und lachender Pracht.
Ach, Herr Direktor.
Na was denn für Manieren, der Petermann? Lacht man im Direktorzimmer?
Ach, ich bin ja so froh über den vielen Spaß in der Welt.
Wenn Sie meinen, dass das Leben ein Jokus ist, sind Sie sehr im Irrtum. Und der Versetzungstag könnte Sie eines Besseren belehren. Würde, mein Freund, Würde. Sie macht den Menschen erst zu Menschen. Ernst, saß einst Cäsar im Senat. Ernst, kniete der Knappe vor seinem Herrn und empfing den Ritterschlag. Ernst, schreitet man zu Tisch. Ernst, hebt man den Humpen. Nur der Schüler Petermann lacht im Direktorzimmer. Ja, die Pause ist um. Die Prima hat Lateinisch. Was wollten Sie eigentlich?
Zank, Herr Direktor. Ich hatte gedacht, aber wenn der Herr Direktor meint...
Nur keine so lange Rede, der Petermann. Ich liebe das nicht. Sie wollten Urlaub, besinne ich mich. Stimmt's? Wie viele Tage?
Ja. Ja? Ja, 4 Tage soll ich sagen, hat der Vater gesagt, weil der Arzt gesagt hat... Soll ich sagen.
Heißt also bis Sonnabend. Gemacht, bewilligt. Erholen Sie sich gut, grüßen Sie Ihren Vater und ein andermal, keine so langen Umschweife. Kurz und bündig, mein Freund. Kurz und bündig.
Thank you.
So vordringlich die programmatische Pflege moderner Musik für uns aus den verschiedensten Gründen jederzeit war, so sahen wir darin doch nur einen Teil unserer Aufgabe, nämlich gewissenhaft auf die Zeit und ihre aktuellen Forderungen zu reagieren. Daher galt unsere Aufmerksamkeit auch immer wieder dem Musikleben in unserer Stadt selber. Im Konzertsaal noch häufiger als in der Oper standen unsere Mikrofone bereit, um alle die Tausende, die nicht dabei sein konnten, an besonderen künstlerischen Erlebnissen teilhaben zu lassen. Erinnern Sie sich noch an jene festlichen Konzerte im Mai 1947, als Furtwängler zum ersten Male wieder die Philharmoniker dirigierte? Ergriffen wurden wir am Lautsprecher Zeugen dieses denkwürdigen Ereignisses, in dem sich die erhabenste Tradition der Musik zugleich mit der besten Tradition Berlins aller Welt sichtbar manifestierte.
Thank you.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Der letzte Satz der 5. Symphonie Beethovens beendete unsere heutige Sendung. Wilhelm Furtwängler dirigierte die Berliner Philharmoniker am 25. Mai 1947 im Titania-Palast. Die Wiederholung dieser Klänge war Teil eines Rückblicks auf das RIAS Literatur- und Musikprogramm der Nachkriegsjahre. Erstsendung am 6.2.1956. Autor war Friedrich Luft. In der kommenden Woche erinnern wir an dieser Stelle an den 23. März 1919, den Tag, an dem Mussolini in Italien seine faschistische Bewegung gründete. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.